Hoffmanns Küche. Der politisch-kulinarische Podcast mit Sophia Hoffmann. Live und in Farbe aus Berlin-Friedrichshain, aus der Küche von Sophia Hoffmann. Großartige Gäste, köstliches Essen und spannende Gespräche.
Ich möchte an dieser Stelle kurz ein kleines bisschen Eigenwerbung machen. Wie die meisten von euch vielleicht schon mitbekommen haben, ist vor kurzem mein neues Buch erschienen. Das heißt Die kleine Hoffmann – Einfach intuitiv kochen lernen. Und der Titel sagt eigentlich schon, worum es geht, nämlich um den intuitiven Umgang mit Lebensmitteln und das improvisative Kochen. Es geht darum, da wirklich Techniken einfach Menschen zu vermitteln, die das nicht zu Hause gelernt haben. Es geht um meine persönliche Kochphilosophie. Es ist aber wirklich auch ein sehr textlastiges Nachschlagewerk, das für alle Stufen des Könnens geeignet ist. Also für absolute AnfängerInnen, aber auch für Leute, die schon Grundkenntnisse haben. Ich sehe intuitives Kochen immer als so eine Art Puzzle und mein Buch bietet ganz viele Teile. Und je größer dieses Puzzle, desto mehr Spaß kann man in der Küche haben. Das möchte ich euch an der Stelle ans Herz legen. Das gibt es natürlich überall im Buchhandel. Ich empfehle den lokalen Buchhandel einfach zur Unterstützung des Einzelhandels. Ja, und in dem Kontext freue ich mich auch sehr über meinen heutigen Kooperationspartner. Das ist Ferment. Habt ihr vielleicht schon mal hier gehört im Podcast? Ferment steht für Fermentation für alle leicht gemacht. Und Fermentation ist ja wirklich eine ganz alte Technik, die sich durch ganz viele Lebensmittel zieht, also sowohl Sauerteigbrot als auch Schokolade. All dies sind fermentierte Lebensmittel. Ist also kein neuer Trend, sondern wirklich eine Wiederentdeckung. Und ich freue mich sehr, dass diese Technik in den letzten Jahren so viel Zuspruch und so viel Wiederentdeckung erfahren hat, weil fermentiert ist es nicht nur super haltbar und deshalb auch nachhaltig. Man kann also auch Reste super wegfermentieren, sondern es ist auch super lecker und gesund. Und Lebensmittel selbst zu fermentieren ist überhaupt nicht schwer, vor allem wenn man mit den Produkten von Ferment arbeitet. Da gibt es Starter-Kits mit Anleitungen, da gibt es eine ganz große Online-Community zu Fermentation und Kombucha-Brauen, wo man sich austauschen kann. Und was ich zudem auch schön finde bei Ferment ist, dass sie neben diesen Starter-Kits fürs Zuhause selber machen, auch fertige fermentierte Produkte verkaufen. Also da gibt es zum Beispiel verschiedene Miso-Pasten, auch in so Probiersets. Da gibt es Kombucha, da gibt es Krautspezialitäten, aber auch so Basics wie Apfelessig. Und all das gibt es im Ferment-Online-Shop. Ich habe die letzten Wochen das Fermentationsstarter-Kit ausprobiert, mit dem man spielend leicht zu Hause Gemüse fermentieren kann. Wie gesagt, das bringt mich wieder zu meinem Buch. Da gibt es ein ganzes Kapitel auch über das Thema Haltbarmachung. Und Fermentation ist natürlich eine tolle Möglichkeit, Lebensmittel haltbar zu machen. Dieses Starter-Kit enthält einen umfangreichen Fermentationsguide mit Rezeptideen, einfach auch als Inspiration für die ersten Versuche zu Hause. Und natürlich auch das, was man an Werkzeug dazu benötigt. Also Mason Jars, dazugehörige Gäraufsätze, Deckel, Glasgewichte zum Beschweren des Gemüses. Das macht die Sache einfach wesentlich einfacher. Und einen Krautstampfer habe ich bisher vorher auch noch nicht verwendet. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann checkt doch mal das Angebot von Ferment unter www.ferment.de. Also Ferment geschrieben wie der faire Handel mit AI, ferment.de. Und mit dem Code SOPHIA10, Anfangsbuchstabe groß geschrieben, erhaltet ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ihr lieben Menschen da draußen, ich habe in der heutigen Folge wieder eine wunderbare, tolle Gästin in meine Küche eingeladen. Zudem war auch wieder Hund Ella am Start und hat alles versucht, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen, uns trotzdem gut zu unterhalten. Und zwar ist heute die wunderbare Christina Lunz zu Gast. Ganz tolle Frau und Gründerin des Center for Feminist Foreign Policy, das sich mit dem Thema feministische Außenpolitik beschäftigt und was genau das bedeutet und wieso das wahnsinnig wichtig ist, um in allen Lebensbereichen und auf der ganzen Welt einfach mehr Gerechtigkeit zu erzeugen. Das wird sie uns heute an meinem Küchentisch erklären. Ich freue mich mega drauf und ich hoffe, ihr habt auch viel Freude daran. Viel Spaß! Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast in meiner Küche, beziehungsweise eine Gästin, die liebe Christina Lunz. Und ich freue mich schon sehr, dass du da bist.
Ich mich erst.
Und ich sage kurz, was es zu essen gibt, weil das sage ich immer am Anfang. Es gibt hier einen ganz normalen Salat mit Radieschen und ich glaube, eine Tomate versteckt sich noch irgendwo. Dann haben wir hier die weltberühmten Brotlinge aus altbackenem Brot, also Frikadellen aus Brot, ein Kartoffelstampf mit ein bisschen Bärlauch und Tomatenpesto drin, ein selbstgemachtes Sauerkraut und verschiedenen Senf dazu. Dann kann man sich den Senf dazugeben, den man möchte. So, ich hoffe, der Hund ist heute braver. Wir haben jetzt immer so, weißt du, Christina, bevor ich jetzt gleich mit dir spreche, es ist so lustig. Man kann quasi anhand der Podcast-Folgen verfolgen, wie der Hund erwachsen wird und wie er sich immer so benimmt. Ella hat dich schon stürmisch begrüßt. Schön, dass du da bist erstmal.
Ja. Ich freue mich total. Und sehr lustig, du hast ja gerade zu mir gesagt, dass du nichts fancy gemacht hast, sondern einfach nur so normale Hausmannspost. So, oh mein Gott, ich bin gerade so freudig erregt, hier sitzend und freue mich sehr, dass wir jetzt essen.
Sehr gut. Genau, vielleicht magst du dich, oder ich kann dir auch was auftun, dann kannst du dich kurz vorstellen.
Okay.
Ist doch cool. Genau, vielleicht für die Menschen, die noch nicht wissen, was du eigentlich Großartiges machst.
Okay, ich probiere mal. Ich bin Christina, ich bin die Mitbegründerin und Mitgeschäftsführerin von einer Organisation, die heißt Center for Feminist Foreign Policy, also das Zentrum für feministische Außenpolitik. Und wir versuchen, Außen- und Sicherheitspolitik, also unterschiedliche Themen der internationalen Politik, feministisch zu analysieren und feministische Forderungen dann entsprechend aufzustellen. Das mache ich jetzt so seit...
Okay, Ella, versuch dich abzulenken. Ich werde dir gleich auch noch was zu essen geben, dann brauchst du nämlich nicht betteln.
Und das mache ich so seit... Zweieinhalb, drei, ne? Wir haben es so voll im 2018 gegründet und davor habe ich international gearbeitet, in ein bisschen in Myanmar einige Zeit und in Kolumbien, in New York und mache aber seit etlichen Jahren auch schon, bin ich feministisch, aktivistisch unterwegs, habe damals 2014 angefangen mit einer Kampagne gegen die Bild-Zeitung, gegen Sexismus in der Bild-Zeitung, war dann bei Nein heißt Nein zur Änderung des Sexualstrafrechts dabei, oder auch nach den sexualisierten Übergriffen der Kölner Silvesternacht bei der Kampagne gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus, immer überall Hashtag ausnahmslos. Genau, so meine diese Leidenschaften von Feminismus und Außenpolitik kommen jetzt in meiner eigenen Organisation zusammen.
Voll gut und voll viel. Und ich habe, wie gesagt, als ich mich heute auf das Gespräch vorbereitet habe, das mit dieser Ausnahmslos-Kampagne nochmal gesehen. Mhm. Das wusste ich gar nicht, dass du da in dem Team warst. Ich bin da nämlich auch eine Erstzeichnerin gewesen. Und wann war denn das?
2015, 16.
Mhm. Ne? Genau.
Ja. Du warst Erstzeichnerin, ja, siehst du, das wusste ich nicht, weil wir uns ja damals noch nicht kannten.
Ja, ja. Ich habe extra nochmal auf der Webseite nachgeguckt. Und,
ach, richtig cool.
Ja.
Richtig
und das cool. Ist natürlich auch lustig, weil das ist ja dann auch schon wieder irgendwie 6 Jahre her, was stand dann so bei Berufsbezeichnungen, was stand irgendwie dabei, aber genau. Ich möchte heute was ganz Verrücktes machen.
Total verrückt.
Nein, ich würde gern erst mit dir über kulinarische Themen reden, weil ich... No pressure. Weil ich einfach das Gefühl habe, wenn wir einmal ins Politische einsteigen, dann da werden wir auf jeden Fall auch drüber reden, aber dann werden wir uns da wahrscheinlich so verlieren, dass die Stunde gleich vorbei ist. Und das ist mir letztens bei Clara Meyer so gegangen, bei der Klimaaktivistin. Mhm. Und dann war das einfach so ein krasses, deepes Gespräch. Und irgendwann mal so, ah Mist, wir wollten auch noch über das Essen reden. Deshalb, du, also wie gesagt, du musst jetzt gar nicht irgendwie referieren.
Ich weiß, dass du lieber isst als koch.
Wie diplomatisch ausgedrückt. Du wolltest sagen, dass du eine absolute Niete im Kochen bist. Richtig, Sophia.
Ich weiß, dass du gerne mit mir essen gehst, ja, wenn nicht Corona ist. Wir haben nämlich, in unregelmäßigen Abständen uns auch immer zum Essen getroffen, die letzten Jahre bei einem sehr leckeren Italiener. Aber du machst ja auch einfach so viel. Ich meine, wann willst du da auch noch kochen, ne?
Danke, also, danke. Ja.
Aber sag, was ist so dein Verhältnis zum Essen, zum Kochen?
Ich esse wirklich wahnsinnig gern.
Und schon.
Ich freue mich so sehr. Also mein Teller ist ja schon voll.
Ja,
du musst jetzt auch mal draufpacken.
Ja, ja, ich erzähle, ich laber gleich, dann kannst du schon mal.
Also mein Verhältnis ist, ich esse richtig gern. Ich lebe vegetarisch. Und schon, wie alt bin ich denn? Also seitdem ich so 12 bin, ich bin jetzt 31, so irgendwie 18, 19 Jahren so. Aber bin tatsächlich eine wahnsinnige Obernite, was Kochen angeht. Und das finde ich auch bei Zeiten ziemlich traurig. Aber irgendwie habe ich nie so eine Leidenschaft entwickelt fürs Kochen. Also es ist nicht so, dass ich mich dagegen entscheide, aber so irgendwie wie bei uns beiden, irgendwie so eine intrinsische Leidenschaft. Ja, ein Funke da für feministische Themen ist beispielsweise, ist der Funke einfach beim Kochen nicht bei mir da.
Aber ich meine, das Gute ist ja, dass er beim Essen schon
ja,
mal da
so
ist.
Sehr. So. Oh Gott, ich liebe Essen so sehr. Oh Gott.
Und ich esse genau, ich will dich jetzt auch einfach mal probieren lassen und deshalb, frage ich dich jetzt einfach was, während du schon mal voll isst. Und genau, fangen sie an. Nein, es ist so lustig, ich musste gerade dran denken, weil du gesagt hast, Du bist 31, ich weiß nämlich noch, als du deinen 30. Geburtstag gefeiert hast, das war vor Corona. Und da hatte ich ja so ein, also für mich war ja so 2019 so ein ganz, ganz krasses Arbeitsjahr, wo ich einfach viel zu viel gearbeitet habe. Und ich hatte vor, zu deinem Geburtstag zu kommen und ich habe es nicht geschafft, weil ich zu fertig war. Oder weil ich an dem Tag auch noch irgendwelche anderen Termine hatte.
Ja.
Und das finde ich bis heute so schade, aber ich... Das ist echt so krass. Also für mich, ich schweife jetzt total vom Thema ab, aber mich diese Zeit vor Corona verbinde ich so stark mit dieser Überarbeitung. Und das ist so, genau. Kleiner Abschweif, damit du mal in den Brotling beißen darfst.
Richtig.
Gut, ist so. Du bist ja aufgewachsen in Oberfranken.
Mhm.
Ich werde ja auch mal für eine Fränkin gehalten, weil ich das Erbe so voll. Das Erbe hast du ganz gut...
Irgendwie verloren, ne?
Verloren, ne?
Ja, das ist schade.
Also ich
ich kann ja schon noch recht gut.
Ja, ist halt noch versteckt in den
Zimmern. Ja. Und sobald ich auch zu Hause bin, dann kommt es natürlich total wieder. Vor allem, wenn ich mit der Oma spreche.
Yeah.
Also ich kann schon sehr gut rollen. Also schon wirklich gut. Und das hilft natürlich beim Spanischen und so weiter. Und genau, aber über die Zeit, ich bin mit 19 dann ausgezogen und ist das irgendwie verloren gegangen. Ja. Ja, und jetzt sagen mir sehr oft Leute, man würde nicht hören, wo ich herkommen würde. Schade. Weil ihr... Nee, aber nee, waschechte Fränkin aus einem Dorf mit 80 Einwohnern in der fränkischen Schweiz.
Aber das heißt, du bist, mit was für Essen bist du dann aufgewachsen?
Fränkischer Hausmannskost.
Ja.
Und auch so meine Oma nebenan, die hatten, also auch als ich noch klein war, einen Bauernhof. Da wurde auch noch selbst geschlachtet. Also jeden Sonntag, auf jeden Fall jeden Sonntag immer Klöße und irgendeinen Braten und irgendein Kraut oder Wirsching.
Klassisches Sonntagsbraten Deutschland sozusagen. Wie die Leute in der Werbung immer versuchen, es zu reproduzieren, wenn man so eine Idylle herstellt.
Ganz genau so.
Ja.
Und auch bei mir zu Hause, meine Mama kocht auch sehr gut. Und vor allem, auch bevor ich vegetarisch wurde und auch als mein Papa noch lebte, das ist vor 7 Jahren verstorben, da haben wir schon... als ich zu Hause lebte noch, gab es schon noch jeden Tag irgendwie Fleisch. Also sehr, sehr, sehr schweres Essen, glaube ich. Und aber dadurch, dass ich vegetarisch dann wurde vor längerer Zeit auch, hat meine Mom auch angefangen, mehr vegetarisch und auf jeden Fall immer für mich irgendwas zu kochen. Und und irgendwie, also ich werde tatsächlich das ziemlich oft gefragt, warum ich denn nicht kochen kann. Und das ist ja auch eine faire Frage so. Und da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Und ich glaub,
aber so hoffentlich nicht im beruflichen Kontext.
Manchmal wird es so gelingt, in Verbindung gebracht, tatsächlich
schon mit den Sachen, die ich tue. Und vielleicht ergibt es auch Sinn. Also es war schon so zu Hause, dass ich vielleicht das Gefühl hatte, dass das schon von mir erwartet wird. Mhm. Vor allem meine Oma und auch nicht meine ganze Region ist schon sehr traditionell und konservativ. Und auch für meine Oma war klar, dass ich gut im Haushalt sein müsste und auch so irgendwie über die Jahre so Sprüche wie, warum ich denn keine Hemden bügeln würde für meinen damaligen Partner und solche Geschichten.
Dass du dich vielleicht doch so ein bisschen unterbewusst irgendwie dagegen entschieden hast.
Ja, und genau, es wurde einfach so erwartet, glaube ich, so vor allem, glaube ich, so von Oma oder so oder von deiner Gesellschaft an sich. Und dann, ja, war das vielleicht so eine Trotzreaktion. Schade, weil ich sehe das total als was Superschönes, Soziales miteinander zu kochen. Und ich finde, das ist so ein Geschenk. Und ich fühle mich gerade auch so beschenkt von dir, dass du hier dieses krasse Essen gemacht hast. Und es ist einfach so schön, für jemanden kochen zu können.
Und ein Mausi.
Und da kommt Ella wieder und kuschelt.
Ja, Ella, geben wir das Essen mal. Ist für uns. Mhm.
Genau, ich finde das wunderschön. Und also meine Mom und ich haben noch nicht aufgegeben, die Hoffnung, dass irgendwann dass ich eine Leidenschaft entwickeln werde.
Aber das ist vielleicht auch wirklich, also ich verstehe das ja total, wenn man einfach, weiß ich nicht, einfach auf gewisse, also wie du sagst, wenn man so eine Leidenschaft für seine Arbeit hat und einfach für gewisse Dinge. Also für mich war, glaube ich, in den letzten 10 Jahren eines der wichtigsten Learnings, so man kann nicht alles machen. Ne? Und es ist auch vollkommen okay, bei manchen Sachen einfach zu sagen, dass, also ne, da lasse ich jetzt jemand anderen kochen oder da hole ich mir was oder ich gehe wo essen oder so, ist ja auch wichtig.
Oder ich koche Salat, ich kann gut Salat kochen.
Ja, schau. Ja. Aber ich finde es spannend, dass du das mit der Sozialisierung so erwähnst, weil ich habe dir hier mein neues Buch hingelegt,
ja.
Über das intuitive Kochen, also auch für AnfängerInnen. Nein, ich wollte es dir ja sowieso schenken. Und da bin ich ja auch selber so wirklich so in meiner eigenen Entwicklung und Lebensgeschichte nochmal so entlang spaziert an der Erinnerung. Und bei mir ist es ja so, dass ich schon immer diese Leidenschaft hatte und wirklich schon als Kind Restaurant gespielt habe und ne, irgendwie als Teenager in der Gastro gejobbt habe und so. Und mir haben halt die Role Models gefehlt. Ich habe, weiß nicht, Ende der 90er Abi gemacht, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, eine Kochausbildung zu machen. Also da gab es zwar dann irgendwie so jemanden wie Jamie Oliver dann so ein paar Jahre später. Und ganz ehrlich, also ich glaube, wenn es da coole Frauen gegeben hätte, wäre ich vielleicht schon damals auf die Idee gekommen, in diesen Beruf zu gehen. Aber das war irgendwie...
Und wieso hast du dich dann wie und wann doch getraut?
Naja, einfach mit... gute Frage. Mit Anfang 30...
Moment, also gibt es noch Hoffnung für mich?
Ja, also das ist jetzt... Also ich meine, ich bin jetzt 40 geworden letztes Jahr und ich habe... Also dieses Buch geht ja auch um die letzten 10 Jahre so ein bisschen. Klar fängt es schon in der Kindheit an, aber so dieses wirklich das Profi-Wissen, was ich mittlerweile mir angeeignet habe. Genau, und ich habe 2011 eigentlich so richtig angefangen, das dann wirklich zu einem Beruf zu machen. Und... ja, das ist eine gute Frage. Eben, ich glaube schon, also das waren ganz viele Komponenten. Einerseits war ich, glaube ich, sehr auf der Suche, was irgendwie in eine neue Richtung zu gehen. Ich habe ja damals eigentlich als freie Journalistin und als DJ gearbeitet, also habe mich da gerade selbstständig gemacht. Das ist, glaube ich, auch was man nur in Berlin irgendwie damit überleben kann, so, wenn man eine günstige Wohnung hat. Und deshalb ist ja für mich auch bis heute so das übers Kochen schreiben auch ein ganz wichtiger Teil von meinem Beruf. Also es ist wirklich nicht nur Kochen, sondern auch so dieser geistige Aspekt sozusagen oder auch Bildungsidee natürlich. Und da hat halt so eins zum anderen geführt. Und dann war schon irgendwie klar, dass sich das jetzt langsam zu einem vollen Beruf entwickelt. Und dann war das eine sehr klare Entscheidung zu sagen, okay, dann schmeiße ich mich da jetzt eben auch rein und habe eben wirklich auch diese Leidenschaft gespürt und habe halt auch super hart dafür gearbeitet. Und das ist halt auch immer wieder spannend, dass irgendwie Menschen, die das so von außen sehen, glauben, ja, und dann hat sie irgendwann einen Blog gemacht und dann hat sie mal ein paar Fotos gemacht. So, ich habe super hart gearbeitet die letzten 10 Jahre. Ne? Also genau. Und aber die Leidenschaft ist immer noch da, wobei natürlich jetzt auch sagen muss, also jetzt so mit nach einem Jahr Corona und ich bin ja jetzt seit September koche ich ja auch nur noch zu Hause, bin jetzt auch leider aus meinem Gastrojob momentan raus, nervt halt auch so ein bisschen. Ne? Also gibt auch Tage, da habe ich echt wenig Motivation oder hol mir mal was irgendwie von um die
Tatsächlich.
Ecke. Und ja, na gut, jetzt auch mit dem Hund. Die ersten Wochen waren, ja, hatte ich so ein leichtes Gefühl davon, wie es ist, irgendwie ein Baby zu haben. Da ist dann auch mal gut, dass man hier so viel Angebot hat, aber ja.
Ja, aber schon krass, ne? Dass du dann irgendwann dich einfach so entschieden hast, okay, jetzt will ich das mit dem Korb machen und dann wirst du einfach so krass erfolgreich damit. So.
Ja, es waren, ich meine, hey, das sind halt immer viele Faktoren, ne? Und irgendwie ein bisschen natürlich schon auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, jetzt auch
mit dem
veganen Thema und so.
Bitte? Aber du bist dann auch einfach richtig gut, so.
Ich bin auch ganz unterhaltsam. Also ich glaube so, dass...
Ja, das stimmt.
Naja, aber schau mal, ich meine, du bist auch ein Mensch, du kannst auch die Themen, um die sich deine Arbeit dreht, du kannst sie auch verkaufen. Du kannst auch dich hinstellen und drüber sprechen. Und der Part ist, das ist ja ein Teil davon. Also das ist, glaube ich... Und das hat ja meiner Meinung nach auch damit zu tun, ob man da Lust drauf hat. Mhm. Ne? Also Menschen, die sagen, ach, ich will mich auf gar keinen Fall auf irgendeine Bühne stellen und über meine Themen sprechen, haben es natürlich auch schwieriger. Und denkst, sowas begünstigt das halt. Mhm. Und genau. Und deshalb, ja, weiß ich nicht, ist das sicherlich ein Teil davon. Aber jetzt sind wir irgendwie total abgekommen. Gerade waren wir noch bei der oberfränkischen Wochenendküche. Weißt du noch, was dein Lieblingsessen als Kind war?
Als ich noch Fleisch gegessen hatte, ja genau, als Kind, da war auf jeden Fall ein Lieblingsessen Leberknödelsuppe.
Mhm.
Kennst du das? Oder ist das fränkisch?
Ja, nee, das also gibt es schon auch in Bayern. Aber das habe ich so gefühlt seit 5000 Jahren nicht mehr gegessen.
Das ist so die typische, so Rest, so Wirtshaus. Und
das sind so kleine.
Nee, gar nicht so klein. Ne? Die sind so groß wie so Grießnocker.
Ah,
ja. Okay. Oder zumindest bei uns zu Hause werden die so groß gemacht. Das ist so die typische Hochzeitssuppe zum Beispiel.
Mhm.
Genau, das habe ich richtig gern gegessen. Und dann, als ich vegetarisch wurde, war das sehr schwierig. Also, wenn wir essen gegangen sind, ne? So in fränkische Wirtshäuser. Und dann wurde tatsächlich eines meiner Lieblingsgerichte Pommes mit Wirsching.
Weil das waren die Beilagen, die man so bestellen
konnte. Genau. Und das, ich liebe Wirsching. Und dann Pommes auch. Und dann war da so mein Wirtshaus, fränkisches Wirtshausessen. Weil es sonst eigentlich echt nichts gegeben hat für Vegetarier. Genau. Und sonst, das mochte ich noch gerne als Kind.
Was ist denn noch so typisch fränkisch eigentlich?
Echt ganz schön viele Bräten, ne? also Klöße, Semmelklöße, Semmelklöße im Pfifferlinge, so.
Okay.
Liebe ich auch.
Das ist ja quasi die gebratene Version.
Ja.
So ein bisschen davon, der Brotling.
Oh, das ist so lecker.
Die habe ich übrigens, da gibt es sogar eine Geschichte dazu, die habe ich nämlich gestern schon gemacht, aber die kann man auch super, die kann man sogar super einfrieren, also die kann man super noch am nächsten Tag essen. Jetzt habe ich einen Mund voll.
Und ich bediene mich einfach, ich esse sie einfach mal.
Naja, bitte. Oh, es gibt noch einen Nachtisch.
Oh Gott, vielleicht. Nee, alles gut, ich muss
jetzt sagen. Es gibt noch, ich habe noch so einen Apfel-Birnen-Crumble im Backofen, da muss ich nur noch anschalten. Ich habe einen Online-Workshop zum Thema Lebensmittelverschwendung in leichter Sprache gehalten, also für Menschen mit und ohne Behinderung. Da wurde ich letztes Jahr dafür angefragt, da war natürlich noch der Plan, das in echt zu halten. Und wir haben das jetzt online gemacht und haben halt dann gemeinsam Brotlinge gemacht, also ein paar haben mitgekocht auch. Und ich fand es einfach total spannend, weil ich mich noch nie mit leichter Sprache so auseinandergesetzt hatte. Und das ist ein ganz spannendes Projekt. Da wird auch ein Buch draus gemacht. Also da gibt es dann, also halten verschiedene Menschen halten Workshops und da wird dann ein Buch draus gemacht. Und ich habe dann so halt mich versucht, in leichter Sprache auch mein Rezept zu formulieren und so. Das war echt cool. Ja.
Genau, das ist das Ergebnis.
Richtig gut.
Ja. Kann ich noch mehr?
Ja, bitte. Nehmen Sie.
Richtig lecker.
Genau. Ja.
Genau, falls in diesem Podcast darüber kommt, als Zeichen viel Fragen, dann ist das auch richtig.
Ich esse jetzt auch noch eins. Ja, müssen ja weg.
Müssen weg? Nicht, dass Ella die dann auf isst.
Ich habe es ihr gestern schon zum Probieren gegeben, sie war nicht so begeistert. Weißt du, das ist ja ein bisschen wie bei echten Kindern. Ich lasse ja immer alles probieren. Also das, was sie darf. Ich meine, alles soll ja Hunde nicht essen. Und ja, manche Sachen findet sie super. Manche findet sie so, okay, ich spiele 10 Minuten damit und dann finde ich es irgendwo auf dem Sofa. Was auch sehr lustig ist, Brokkoli zum Beispiel. Finde sie nicht so geil. Da war ich letztens auch so, als ich auf dem Sofa dachte, was ist denn das? Was liegt denn da? Und dann war das halt echt so ein Brokkoli, mit dem sie 2 Stunden gespielt hatte.
Und ich war Ostern bei meiner Familie und da war mein kleiner Paten, mein Patenjunge, mein Patenkind da. Und mein Neffe, genau, eines 1,5, der andere 3,5. Und einer von, nee, der Kleine war das, der hat dann im Sofa so ein Playmobil-Männchen versteckt. Und das erinnert mich daran. Also ja, Kinderhunde sind schon sehr, sehr ähnlich. Ja, findet man einfach so Sachen.
Ich finde immer wieder mit einigen Freundinnen, die so kleine Kinder zu Hause haben, so Parallelen. Ja, bevor wir in deine Arbeits- und oder in deine Aktivismusarbeit einsteigen, würde ich gerne noch darauf eingehen. Du hast ja schon so ein bisschen was erzählt von, du warst ja auch beruflich einfach international sehr unterwegs. Das heißt, ich würde natürlich gerne auch über die kulinarischen Erfahrungen noch was erfahren. Also du hast in Mittelamerika, in Bogota, glaube ich, eine Zeit lang gelebt, ne?
Ja. Wie war das denn da? Da gab es nicht so viel vegetarische Sachen.
Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich auch eher fleischlastig.
Ja, mega fleischlastig und irgendwie sehr fettig, sehr schwer, sehr fleischlastig. Aber was ganz toll war, ich hatte da im Stadtzentrum.
Babychen, was bist denn? Ich habe doch nichts für dich. Das ist deine Mami, die immer alles hat.
Aber natürlich, die Früchte sind großartig. Und auch ich bin jeden Morgen so 40 Minuten zu Fuß zur Arbeit gelaufen. Ich mochte das ganz gern und habe da jeden Morgen mir in dem einen Stand entweder frisch geschnittene Ananas oder Sternfrucht oder Maracuja und unterschiedliche Sachen geholt. Und ja, das habe ich schon sehr genossen. Aber sonst gab es schon sehr viel Fisch und Fleisch, das stimmt.
Und du warst ja auch in Myanmar. Ne?
Oh ja. Das war also gar nicht kulinarisch, meine Welt.
Nee?
Nein. Und ich hatte dabei beim Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen gearbeitet und wir hatten auch so eine Kantine unten und wenn du früh rein bist, die haben auch Frühstück serviert, burmesisches Essen und das so ganz typisch, so eine Suppe, ich weiß gar nicht, ich habe das ja nicht gegessen, es war auch alles nicht vegetarisch, dann kann ich gar nicht so genau sagen, was da drin war. Den Namen habe ich leider auch vergessen, ich hoffe, niemand hört zu, der mit mir in Myanmar war.
Naja, du hast es ja auch nicht gegessen.
Und die hat so einen starken Geruch gehabt, das war so eine Fischsuppe und... Ja, das burmesische Essen war auch überhaupt nicht so meins, tatsächlich. Was habe ich denn da die ganze Zeit gegessen? Das weiß ich. Auch viele Früchte. Ja.
Aber du hast ja offensichtlich gut überlebt.
Ja, ich hab gut überlebt, das stimmt. Ja, nee, da war es zum Beispiel da war ich nie länger, also mal in Indien oder so, da ist schon dann viel einfacher, ne, wo es so viel vegetarisches Essen gibt. Und da, oder ganz unterschiedliche Curries und, das war ein bisschen einfacher.
Hast du so, Lieblingsregion oder Essen? Oder
ja.
Nee?
Ja, habe ich. Ich liebe so mediterran, wirklich von Italien über Griechenland.
Und wir wollten mal Pasta zusammen machen.
Oh, ja, stimmt.
Ja,
haben wir auch. Ja.
Sorry, fällt mir gerade an.
Das stimmt. Ja. Und aber auch libanesisches Essen und das ist so meine Region. Aber dann auch Thai mag ich sehr, sehr, sehr gern. Ich überlege kurz, was mag ich noch gern?
Ella schmatzt im Hintergrund.
Ich mag, Auswahl jetzt auch für Vegetarier nicht so ganz groß, aber Sushi mag ich richtig gerne. Aber so mediterran, einmal so Italien, Griechenland, Libanon, israelisch, so irgendwie, ja, den Bogen gespannt.
Die Rundreise, ja, voll gut. Ja, wir hatten es gerade schon angesprochen. Du warst ja in Myanmar und habt es ja auch letztens bei dir über Social Media mitbekommen, ne? als dieser Militärputsch passiert ist und natürlich auch immer noch die Situation, dass dich das natürlich auch persönlich noch viel krasser berührt hat natürlich, weil du da ja auch einfach Menschen kennst, ne? Und da persönliche Verbindungen hast.
Tatsächlich heute Abend noch werde ich mit einem Kumpel sprechen, der Burmese ist und aber vor ein paar Wochen tatsächlich die Ausreise nach Frankreich für ihn gelungen ist. Mhm. Was auch sehr wichtig war, weil er war politisch sehr aktiv und hat auch familiäre Verbindungen zu Aung San Suu Kyi.
Ella.
Die ja vom Militär abgesetzt wurde. Mhm. Darum freue ich mich wahnsinnig drauf, gleich dann später heute noch mit ihm zu sprechen.
Und der ist aber jetzt schon in Frankreich.
Oder? Genau, der ist in Sicherheit. Ja, das glaube ich ganz gut. Und ja, und morgen werde ich aber nur als Teilnehmerin bei einer Veranstaltung auch teilnehmen zu die feministische Perspektive auf was gerade in Myanmar passiert. Und da wird eine gute Bekannte von mir sprechen, die ich. Ich war 2017 ein Dreivierteljahr in Yangon eben und bin dann Ende 2018 nochmal für eine Woche oder so zurück für die Arbeit und hatte dann auch zwei Auftritte mit Nanda. Und Nanda ist eine der bekanntesten Feministinnen des Landes. Mhm. Und die sitzt auch in der Front vorne tatsächlich mit dabei bei den Protesten gegen das Militär. Wir haben jetzt ein paar Mal eben hin und her geschrieben, um zu hören, einfach, dass es ihr irgendwie gut geht.
Aber sie ist dort.
Und dann da auch irgendwie in unterschiedlichen internationalen Artikeln. Letztens war es bei einem Artikel bei Foreign Policy, wo sie zitiert wurde, weil es darum ging, was militärische Coup aus der feministischen Perspektive, was es bedeutet, die Militarisierung von Gesellschaften für ein Sicherheitsverständnis und so weiter. Und ja, und dann da ist vorne irgendwie mit dabei, gegen das Militär dort vorzugehen und zu sagen, so, fuck this, wir hatten irgendwie so knapp 10 Jahre irgendwie bekommen, um irgendwie in Demokratie zu leben, so der Versuch. Und jetzt ist eben dieser Coup am 1. Februar passiert. Darum freue ich mich aufs Telefonat später und dann auch morgen von ihr zu hören. Mhm. Dass das Militär, dass das einfach rückgängig gemacht wird und dass wieder eine demokratisch gewählte Regierung dort wieder an die Macht kommt.
Mhm. Ich würd jetzt doch mal eine Brücke zu deiner Arbeit schlagen, weil natürlich will ich da auch mit dir drüber sprechen. Ich weiß gar nicht. Also du bist ja auch so ein Mensch, die schon so viele Dinge gemacht hat und wir könnten jetzt uns natürlich auch nochmal über deinen Weg auch unterhalten, der natürlich auch sehr spannend ist. Vielleicht kurz anschneiden. Mhm. Du hast ja in UK studiert und warst ja auch die erste aus deiner Familie, die studiert hat. Die eine akademische
in der Uni war.
In der Uni war. Mhm.
Meine Schwester 7 Jahre älter, die war in der Fachhochschule.
Ja.
Und dann.
Okay, dann stimmt es nicht.
Also, dann war ich die erste, die in der Uni war. Genau. Mhm.
Aber dann natürlich auch gleich einen sehr internationalen Sprung auch jobmäßig gemacht hat. Und wie bist du. Wir könnten uns jetzt natürlich noch über britisches Essen unterhalten.
Als ich in London gelebt habe, da hatten wir tatsächlich so richtig...
Müssen wir eigentlich, ne? Ja, können wir eigentlich wir nicht unterhalten, ja.
Das stimmt. Da war um die Ecke war so ein richtig guter Fish and Chips Laden. Mhm. Da waren wir, es war so ein Studentenwohnheim, da waren wir schon ziemlich oft so nachts, so kurz vor Mitternacht noch raus, Fish and Chips, so. Mhm. Oh. Nee, ich war eine Vegetarin. Nee, im Fish and Chips Laden, so eine Portion, eine Riesenportion, so Riesenpommes.
Aber mit Essig auch so?
Ja, ja. Mhm. Ja. Essig und Salz. Mhm. Oh, das war schon,
richtig auch
gut. Und dann, ich war ein Jahr in London und dann war ich noch 1,5 Jahre war ich in Oxford und da sind ja diese Colleges, also genau, die Uni Oxford, die so aufgeteilt in, weiß nicht, so 30, 35, 38, ich hab's vergessen, Colleges und jeder Student, jede Studierende sind in einem College zugeordnet. Und mein College war dafür berühmt, so das beste Essen zu haben, so die besten Köchinnen und Köchinnen. Und das Essen war großartig, aber so vegetarisches Essen wieder, immer noch eine Herausforderung. Mhm. Und so, dann wurde dann schon irgendwann so ein Running Gag, dass das immer schon irgendwie dasselbe war für die Veggies unter uns. Aber großartig, schon sehr lecker.
Das heißt, du hast dich auch an die Beilagen gehalten eher.
Ja, oder dann, was gab es denn dann immer so? So kleinere Aufläufe und so Sachen wurden dann viel gemacht. Und ganz, aber ganz wenig so Salat oder so frische Sachen. Mhm. Ganz tatsächlich, ja. Britisches Essen ist auch echt auch sehr schwer, so, ne?
Obwohl das eigentlich, naja, jetzt nicht, also jetzt ja eigentlich nicht so schwer wäre. Ne?
Nee, war eigentlich nicht so schwer.
Ja, wie bist du dann wirklich dabei gelandet? Also ich war, es gab diese Bildkampagne.
Mhm.
Ach Gott. Na, ich hab mir echt so gedacht, bevor du heute gekommen bist, habe ich gedacht, weil für mich war zum Beispiel gestern mal wieder einer dieser Tage, wo ich echt gedacht habe, ich bin so müde von diesem ganzen sexistischen Kackscheiß. Mhm. Kennst du wahrscheinlich auch sehr gut das Gefühl.
Aber wie bist du dazu gekommen, eben das Thema Außenpolitik und Feminismus zu verknüpfen?
Ja. Ich hoffe, man hört mich, ich bin hier unten am Boden, gibt mir gut Leckern.
Raubtierfütterung. Es kam ziemlich spät. Ich hatte einen Bachelor Psychologie und VWL gemacht und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich darin nicht arbeiten möchte und wollte dann noch internationale Politik irgendwie studieren, weil mich das irgendwie interessiert hat. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich irgendwie mal irgendwann machen soll in meinem Studium.
Mhm.
Also auch, falls hier jüngere Leute zuhören und ich bekomme ja auch, und das ist total süß, sehr viele E-Mails und Nachrichten von vor allem jungen Frauenstudierenden, die sich so viel Sorgen um Karriere machen und das Gefühl haben, irgendwie, dass ich schon immer das Gefühl hatte, was genau, wann ich welchen Schritt mache, um dahin zu kommen, wo ich so, keine Ahnung, ich habe irgendwie Bachelor gemacht, dann immer noch nicht gewusst, was ich machen will und dann halt mal mit internationaler Politik angefangen. Und das halt in London, weil in Deutschland man das nicht machen kann. Man kann nicht einen Studiengang Bachelor und einen anderen in Master. Also das war alles völlig unkoordiniert. Und dann aber
da möchte ich auch noch kurz einwerfen. Ne? Mhm. Also wir haben es vorhin schon gesagt, ich habe mit 31 angefangen, professionell zu kochen.
Mhm.
Und ich habe ein abgebrochenes Studium und eine Friseurlehre. Also es ist alles für irgendwas gut.
Mhm. Ja. Richtig gut. Eine Friseurlehre, wusste ich
nicht.
Oh, da können wir später mal drüber reden. Schneidest du auch Haare so im Lockdown? Mhm. So underground?
Momentan nur mein Freund tatsächlich seit einem Jahr. Weil der hat immer nicht so Bock auf Haare zu schneiden. Und wenn es mir dann zu lang wird, morgen schneide ich sie mal wieder.
Mhm.
Ja, nee, mache ich nicht mehr viel. Aber mal alle Jubeljahre dem Papa oder mal dem Freund oder so.
Oh, schön.
Ja.
Also genau.
Dann aber feministische Außenpolitik.
Mhm. War ich in London und habe internationale Politik und Menschenrechte und so studiert und so gedacht, krass, mega spannend alles. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und habe mir dann gedacht, weil die Masterstudiengänge in England sind immer nur ein Jahr. Und dann dachte ich mir, ich habe jetzt nur ein Jahr gehabt darin, was mir echt Spaß macht. Ich würde gerne noch ein Jahr machen.
Mhm.
Und zu der Zeit hatte ich auch einen ganz tollen Partner, der mich auch total ermutigt hat. Also ohne ihn wäre ich irgendwie, hätte ich mich nie getraut, irgendwie in London irgendwie zu studieren.
Mhm.
Weißt du, die ganzen Ideen so, Leute wie ich studieren da halt nicht. Und der hat mich dann auch ermutigt, so, ja, Christina, für deinen zweiten Master probier doch mal in Oxford. Ich so, ja, whatever, so as if, so. Und habe das aber mich da wirklich beworben und dann auch wurde ich genommen, weil ich einen sehr guten Abschluss auch in London hatte. Und habe dann ein Vollstipendium bekommen, sonst hätte ich da auch nicht hingekonnt. Und habe dann Diplomatie studiert. Und also dadurch bin ich so in internationale Politik reingekommen. Aber ziemlich schnell habe ich mir einfach sehr viele Fragen gestellt, aber nur mir selbst, noch nicht irgendwie laut artikuliert, warum warum wir irgendwie so anfangs fragen, warum wir nur von Männern unterrichtet werden, warum die Sachen, die wir über Diplomatie und die Geschichte von Diplomatie lernen, warum das nur Bücher von Männern sind und nur weiße Männer, nur Männer aus irgendwie Großbritannien und USA, Italien, Frankreich, Deutschland, ne, so diese Bubble. Und warum?
Aber wann hast du, sorry, die Zwischenfrage, wann hast du die feministische Brille aufgesetzt? Weil ich meine, bei mir, also ich weiß auch nicht, ob ich diesen Moment so festmachen könnte, aber es war ja so eine Entwicklung, dass man solche Sachen überhaupt sieht.
Ja, das war wirklich in London davor und wo ich Dinge, da habe ich angefangen, feministische Literatur zu lesen, weil neben unserer Uni war ein ganz toller Buchladen und in der Uni habe ich Leute kennengelernt. Also UCL dort, die Uni war schon linker als irgendwann eine Uni in Deutschland und irgendwann war noch die SOAS, die School of Oriental and African Studies, die sehr links ist und dann war das irgendwie so eine linkere, sagen wir mal so, Blase. Und dann, als ich eben diese Bildzeitung damals in der Tankstelle sah und diese Aufruf, die Dekolletés von deutschen, sehr accomplished, erfolgreichen Frauen irgendwie zu bewerten. Das war so ein echt so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, das ist absolut irre. Und gleichzeitig wissen wir irgendwie, dass, wie krass verbreitet Gewalt gegen Frauen ist. Und wir wissen, dass Objektifizierung, wie in Form von Sexualisierung, einfach dazu beiträgt, dass die Gewaltrate, dass die Hürde, Gewalt gegenüber diesen Personen auszuüben, einfach sinkt. Dass das einfach so ein Massenmedium da Anteil mit hat. So, das war so mein erster großer What-the-fuck-Moment. Weshalb sich da dann auch was entwickeln musste. Erst ein offener Brief, dann eine Petition, dann eine Kampagne. Und in Oxford war dann eben diese Erfahrungen von dieser Kampagne und auch den vielen Hass, den ich dafür abbekommen habe. Und das irgendwie immer noch sehr präsent. Und gleichzeitig lerne ich dann schon wieder irgendwie darüber, wie mir nur eine ganz bestimmte kleine Gruppe an Männern wieder erklären wollen, wie ich ein bestimmtes Thema zu verstehen habe. Und ich habe mir gedacht, das kann doch einfach nicht sein. Und habe aber nichts gesagt, aber habe dann tolle Leute dort kennengelernt. Zum einen irgendwie fing dort eine Kampagne an, oder sie schwappte von Südafrika über die Rhodes Must Fall Kampagne, also Rhodes, einer der Architekten der Apartheid in Südafrika. Und zu der Zeit, als ich in Oxford war, haben Studierende an der Uni in Kapstadt, ich weiß gerade nicht mehr wo in Südafrika, eine Uni in Südafrika, eine Statue von Rhodes getoppelt, umgehauen, um zu sagen, es kann doch nicht sein, dass jemand, der so viele Menschen auf dem Gewissen hat, der Apartheid in dieses Land gebracht hat, irgendwie auf Statuen verehrt wird in diesem Land. Und was sagt das dann gegenüber der schwarzen Bevölkerung und den schwarzen Studierenden auf dem Campus? Und diese ganze Gedanke und Kampagnen wurden nach Oxford gebracht, weil Oxford hat auch sehr viele Gebäude, sehr viele Bibliotheken, die nach Imperialists und nach Menschen, die im sehr engen Kontakt zu Sklavenhandel stehen, benannt. Und das hat mein Wissen, war sehr wichtig irgendwie als eine Erfahrung für mich, dass das ganze Wissen, was ich durch diese Kampagne mitbekommen habe und bei den Veranstaltungen, als ich dort war und einfach im Rande irgendwie so als Cheerleader das mit angefeuert habe. Und gleichzeitig dann andere tolle Menschen kennengelernt, die auch gesagt haben, ja, irgendwie Jennifer Cassidy zum Beispiel, inzwischen auch Beirat in meiner Organisation und weit und über 100.000 irgendwie Follower auf Twitter und dadurch eine der gefragtesten KommentatorInnen von Politik in UK, die dann auch irgendwann zu mir gesagt hat, also sie hatte 2-3 Jahre vor mir meinen Studiengang gemacht und meinte dann so, ja, irgendwie, das fühlt sich alles nicht richtig an und dann haben wir uns darüber ausgetauscht und irgendwann erfahren, dass eine Margot Wallström in Schweden Außenministerin eine feministische Außenpolitik einführt und diese ganzen Puzzleteile, die dann mir so gezeigt haben, ja, es ist also meine Gedanken, die ich habe, die viele andere lächerlich finden, weshalb ich sie auch gar nicht laut artikuliere, durch andere Quellen wurden die irgendwie bestärkt. Und da habe ich das irgendwie so mitgetragen und als ich dann und dann 2016 und 2017 genau, habe ich dann eben international in unterschiedlichen Ländern gearbeitet und das war ein Jahr, was wahnsinnig prägend für mich war, weil ich war erst in Kolumbien, in Bogotá, bin am Tag vor dem Bevölkerungsreferendum angekommen, wo die Bevölkerung über die Annahme des Friedensvertrages zwischen der Regierung und der Guerilla der FARC entschieden hat. Und ich habe dort für eine feministische Organisation gearbeitet, die seit Jahren bei den Friedensverhandlungen dabei war und mit dazu beigetragen hat, dass der kolumbianische Friedensvertrag einer der inklusivsten der Geschichte ist. Und, aber der Vertrag wurde in der ersten Form erst abgelehnt. Mhm. Und dann waren wir konfrontiert und haben auch dagegen gearbeitet, gegen diesen massiven Backlash oder Angriffe von Konservativen und Christlichen und Rechten auf ja, diese Inklusivität des Friedensvertrags und auf Frauen- und LGBTQI-Rechte im Allgemeinen. Mhm. Also das war sehr prägend. Und dann bin ich am Tag der Amtseinführung von Donald Trump im Januar 2017 nach New York geflogen, weil ich dann fürs Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen gearbeitet habe und direkt am nächsten Tag früh mitten in der Nacht einen Platz in den Bussen bekommen von New York nach Washington für den Washington DC, für den Women's March. Mhm. Und das war auch so ein krasses Erlebnis. Also diese in Washington allein, Washington DC, Hunderttausende von vor allem Frauen, nicht nur Frauen, und auf der ganzen Welt Millionen, auf jedem Kontinent sind Menschen auf die Straße gegangen.
Ich war ja 2018 beim Women's March in New York. Ah, okay. Weil ich da zufällig in New York war und das war auch also eins der einschneidendsten. Also ja. Es war natürlich auch ein Anti-Trump-March, ja, total. Ja. Ich meine, da ist man ja am Trump-Tower vorbeigelaufen und so. Das war echt krass.
Ja, total krass.
Unfassbar viele Menschen. Ja. Das war so eine Energie, ne? Wenn man sowas mal erlebt.
Irgendwie, ja, wirklich besonders. Mhm. Und genau war das und dann eben die und die ersten Monate in den USA zu sein von der Trump-Regierung und jeden Tag also mitzubekommen, was da passiert und diese Angriffe auf unterschiedliche Menschenrechte. Und dann im selben Jahr bin ich dann noch nach Yangon und das war das Jahr des Genozids in Myanmar, in Rakhine gegen die muslimische Minderheit der Rohingya, wo auch massenhaft und systematisch Vergewaltigungen als Kriegswaffe eingesetzt wurden und wo auch wo ein Genozid gegen eine Religions gegen eine bestimmte Religion und eine ethnische Minderheit ausgeübt wurde. Und ja, das hat auf jeden Fall, das hat alles dazu beigetragen, dass mein feministisches Denken und meine Kritik gegenüber vielen Systemen und Ideen und Dynamiken sich verstärkt hat und aber auch der Wunsch oder dieses Verständnis klarer wurde, dass ich eigentlich gerade nicht versuchen möchte, eine Karriere bei den Vereinten Nationen zu machen, was für Leute mit meiner Ausbildung, viele meiner Freunde, so der Traum war. Du studierst das irgendwie, was ich studiert habe, und dann versuchst du, einen richtigen Vertrag bei den Vereinten Nationen zu bekommen. Ich hatte so einen Consultant-Vertrag und viele sind jahrelang immer auf diesen einjährigen Verträgen, aber eigentlich ist dann das Ziel, einen richtigen Vertrag zu bekommen. Und ich wusste dann nicht, ich möchte das eigentlich nicht. Da passieren so viele Dinge wie... Es war Weihnachten und es war super heiß in Yangon. Wir haben Weihnachtsfeier und stehen im Garten der VN, der Vereinten Nationen, des Büros dort, so barfüßig im Garten. Und einer, der aus der Führungsebene, bedankt sich eben bei der Belegschaft und sie auch wichtig und richtig natürlich und meint so, ja, und ihr bringt alle so viele Opfer, um den Menschen hier aus der Armut zu helfen. Und das hat sich so falsch für mich angefühlt, weil... Klar, also vor allem auch die einheimische Belegschaft und klar arbeiten irgendwie alle viel, aber wir als internationale Belegschaft, ne, die ja auch viel mehr verdient als die einheimische Belegschaft und einfach richtig gut verdient so. Ne? Auch ich, frisch irgendwie so gefühlt aus der Uni, habe so viel verdient und dann stehst du, und da stand ich dann, dachte mir so, nee, also ich bringe eigentlich keine Opfer. So, ich wohne hier in einer der schönsten Wohnungen, gehe am Wochenende nur in die besten Restaurants und kaufe mir die besten Produkte hier und mache die schönsten Ausflüge. Ich bringe wirklich einfach keine Opfer. So, ja, ich arbeite viel, aber das muss ich Opfer bringen. Und dann diese Dynamiken, so, ne, was irgendwie so für mich meine Miete oder mal so ein Wochenende Restaurantbesuch, was das vielleicht für Monatseinkommen für andere bedeutet im Land, in dem ich da gerade arbeite. Und das hat sich alles nicht richtig angefühlt für mich. Und da hat sich dann so der Wunsch ergeben. Und es hat natürlich ein bisschen gedauert. Ich brauchte viel Zustimmung von anderen. Aber dann der Entschluss, das Center for Feminist Foreign Policy eben aufzubauen, um eben diese feministischen und auch dekolonialen und antirassistischen Perspektiven in Außen- und Sicherheitspolitik zu bringen. Und da sind wir natürlich nicht die Ersten. Irgendwie das geht so feministisches Denken. Hattest du irgendwie während des Ersten Weltkrieges in Den Haag war beispielsweise eine Konferenz, da kamen 1200, 1500 Feministinnen aus der ganzen Welt zusammen. So unter widrigsten Umständen während des Weltkrieges reisen die mit dem Schiff und überall her nach Den Haag und treffen sich da um.
Dinge, die man nicht im Geschichtsunterricht lernt, natürlich.
Ja. Das habe ich so vor ein, zwei, drei, keine Ahnung wann, das erste Mal davon gehört. Das ist so irre. Keine Ahnung davon gehabt. Weil natürlich, ne, die Definitionsmacht haben, schreiben auch die Geschichtsbücher und da sind die Machtpositionen in unserem Land haben und historisch. Und die sich da treffen und ganz 20 Resolutionen aufstellen zur Beendigung des Weltkrieges, des Ersten Weltkrieges, aber auch Resolutionen dahingehend, was gemacht werden muss, damit eben kein weiterer Weltkrieg passiert. Mhm. Und die sind danach irgendwie in ganzen europäischen Hauptstädte und haben die Premierminister und Präsidenten getroffen und es hat natürlich so niemand auf die gehört. Mhm. Und die Forderungen, die aufgestellt haben, wie zum Beispiel Demokratisierung von Außenpolitik oder Mediation als wichtigste Instrument für Konfliktresolution oder oder the dismantling of the military industrial complex, also die Tatsache, dass also solange eben private Gewinne aus Waffenhandel gemacht werden, dass es eben kein Ende des Waffenhandels gibt und dass wir das ändern müssen. So die ganze Forderung so aktuell wie nie. Mhm. Und das sind eben genau solche Feministinnen und auch viele andere sind so die Schultern sozusagen, auf denen wir stehen versuchen jetzt eben entsprechend das auch noch irgendwie weiterzudenken. Heute hatten wir zum Beispiel eine Veranstaltung zu Feminist Global Health, also das globale Gesundheitssystem, globale Gesundheitspolitik aus feministischer Perspektive zu betrachten. Und und machen dann Sachen zur Militarisierung und machen Dinge zur Menschenrechtsverteidigung. Und ich habe tatsächlich so versucht, die ganze Bandbreite an Außensicherheitspolitik feministisches Denken reinzubringen. Weil das sieht dann ziemlich anders aus, die Forderungen, die sich ergeben.
Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich, ich würde sagen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich das erste Mal von deiner Organisation gehört hatte, war das auch was ich in der Form nicht auf dem Schirm hatte. Ne? Weil das ist, wenn wir an Feminismus denken, denken wir halt oft an irgendwie gesellschaftliche, kleine, also was heißt kleine Themen, ne? Es sind schon große Themen, aber das, was uns jetzt halt so im Alltag, oder dann denkt man ja, naja, gut, fürs Wahlrecht wurde irgendwie, oder dass Frauen arbeiten gehen dürfen oder so, aber wirklich auf globaler Ebene Themen feministisch zu denken und Zusammenhänge feministisch zu denken, ist sicherlich vielen Menschen überhaupt nicht bewusst.
Ja. Absolut. Und das ist auch irgendwie was mich irgendwie, und ich arbeite jetzt seit ein paar Jahren so daran, mich immer noch irgendwie überwältigt und auch einschüchtert. Was bedeutet irgendwie so, am besten versteht man irgendwie alles von Klimagerechtigkeit und Waffenhandel, internationaler Politik und Diplomatie, und dann versucht man alles zusammenzudenken und dieses System dahinter zu verstehen und zu verstehen, wie Patriarchat entstanden ist und warum nur bestimmtes Wissen von sehr wenigen Menschen als legitim und universell betrachtet wird und dann natürlich die diplomatische Sphäre oder die außenpolitische ist so elitär und so exklusiv, dass, ich meine, zu Hause bei mir auf dem Dorf, like, who cares about Außenpolitik? Keiner, niemand. Noch ich hatte irgendwie bis Mitte 20 überhaupt keine Ahnung, was eine Diplomatin ist oder macht oder was das überhaupt soll, wozu man die braucht. So, so abgehoben von der Lebensrealität, von so vielen Menschen, was dazu führt, dass viel zu selten gesehen wird, wie relevant das ist. Nur irgendwie, wir vor kurzem bei großer, richtig, also korrekterweise Aufruhr, weil die Türkei Erdogan aus der Istanbul-Konvention angekündigt hat, auszutreten. Die Istanbul-Konvention, internationales
Einkommen. Wollte ich eh mit dir drüber sprechen, aber schön, dass du es schon selber ansprichst. Vielleicht kann man das kurz in einem Satz sagen, was die Istanbul-Konvention ist. Das war, wahrscheinlich kannst du es besser erklären als ich. Das ist, glaube ich, eher eine Art Leitfaden, oder? Auf den sich geeinigt wurde oder auf den sich
internationales Abkommen
bestimmte Länder geeinigt haben, wo es wirklich auch um den Kampf gegen Gewalt gegen Frauen ging. Und vor einigen Monaten, ich glaube, es ist schon wieder einige Monate her, Polen ist ja oder ist schon ausgetreten aus den.
Hat es angekündigt.
Hat es angekündigt. Genau, und jetzt hat die Türkei gerade angekündigt, dass sie austreten wollen.
Ja.
Und jetzt muss man ja noch dazu sagen, Deutschland ist da drin, aber das heißt ja nicht, dass da schon alles umgesetzt wird. Also das ist mal schön ein Abkommen, aber das heißt ja nicht, dass alles tippitoppi ist. Ne? Ja. Also das ist so ein bisschen wie das Klimaabkommen. Also man hat mal gesagt, ja, und dann gucken wir mal so.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz natürlich der Schritt zu sagen, wir treten jetzt proaktiv wieder aus, ist natürlich ein unglaublich krasser.
Unglaublich krass. Genau, wie du sagst, Istanbul-Konvention, internationales Abkommen des Europarats und zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Und es sind eben solche, also ich finde, das ist so ein gutes Beispiel auch dafür, wie wichtig internationale Politik und Außenpolitik ist und wie wichtig es ist, dass wir da feministische Perspektiven reinbekommen. Weil es sind solche Abkommen, die dann, wenn Staaten sie unterschreiben und dann auch noch ratifizieren, also unterschreiben bedeutet, man hat vor, das in nationales Recht zu überführen. Wenn man das dann irgendwie geschafft hat, kann man ratifizieren. Und entsprechend gibt es dann auch Rechenschaftsmechanismen. Und die, also zum Beispiel als wir 2016, ich hatte damals für UN Women hier in Deutschland die Kampagne zu Nein heißt Nein für die gemacht und mit konzipiert. Als wir die gemacht haben, gesagt haben, Deutschland, dein Sexualstrafrecht ist eine absolute Oberkatastrophe. Also 2016 war das noch so, dass Opfer von Vergewaltigungen zeigen mussten, dass sie sich gewehrt haben. Sonst wäre die Vergewaltigung, hätte sie als solche nicht gewollt. Unglaublich. Und wir haben gesagt, Deutschland, ihr habt die Istanbul-Konvention unterschrieben. Das heißt, ihr wollt dahin kommen, dass alles übersetzt wird in nationales Recht, was da drin steht. Das funktioniert, ihr müsst, also ihr seid eigentlich verpflichtet, das Sexualstrafrecht zu ändern.
Das heißt, sowas lässt sich dann natürlich auch als Druckmittel einsetzen, als
politisches. Ja. Und wenn du irgendwie kurz, als das passiert ist mit der Türkei, war ich auch bei so einer Veranstaltung, wo eine Frauenrechtlerin in Istanbul gesprochen hat und einfach von den zunehmend krassen Angriffen auf Frauen und LGBTQI-Community gesprochen hat. Und die sagen halt so, ja, die Feministinnen vor Ort, die haben jetzt eben dieses Druckmittel nicht mehr, wo sie sagen können, liebe Regierung, ihr habt das ratifiziert, es ist eure Verantwortung, das zu unterschreiben.
Ist ja in Polen ähnlich.
Ja. Und darum, also wir brauchen unbedingt noch mehr, und es gibt schon ganz großartige Organisationen wie die Women's International League for Peace and Freedom, das ist so die älteste Organisation, die feministisches Denken in Außen-, Sicherheitspolitik und Militarisierung und so reinbringt. Da ist einfach noch so viel Platz, weil das herkömmliche Denken ist so dieses, man nennt es das realpolitische Denken, und das basiert auf diesen Annahmen, und das ist auch immer noch das, was an Unis einfach gelehrt wird zu Außen- und internationaler Politik, wo man sagt, ja, international so, weil auf der Ebene von Staaten, weil es ja keine supranationale Regierung gibt, also alle Staaten sind irgendwie auf einer Ebene, muss man andere Staaten schaffen, die zu unterdrücken und zu dominieren, um selbst stark zu sein. Und das funktioniert eben durch militärische Stärke. Weshalb einfach solche ekelhaften, krassen Unsummen von Geldern in Militarisierung, auf Modernisierung von Nukleararsenalen und gesteckt wird. Und dann kommt irgendwie so eine Pandemie um die Ecke und kein Land hat irgendwie genug Betten und Beatmungsgeräte und so.
Das ist verrückt, ne?
Das ist einfach kein Naturgesetz, sondern das ist menschengemacht. Das ist eine bewusste Entscheidung, militärische Sicherheit über menschliche Sicherheit zu stellen. Und Feministinnen sagen, what the fuck, so hier läuft alles falsch. Auch allein die Annahme, dass nur weil ein Staat sicher wäre, dass alle Menschen darin sicher sind, ist so falsch. Und da können ja irgendwie People of Color ein Lied davon singen, wie staatliche Sicherheitsmaßnahmen wie eine Polizei, die eben nicht sicher macht, die Menschen, sondern ganz im Gegenteil. Genau, und das verlangt feministische Außenpolitik, die Fokussierung auf menschliche Sicherheit und Menschenrechte.
Ja. Total, oder auch irgendwie, wenn es ums Thema Grenzpolitik geht, ne? Also die Idee, dass irgendwie, weiß ich nicht, ich tue mir wirklich bei diesen ganzen, ja, ich nenne es jetzt einfach bei dieser ganzen unmenschlichen rechten Politik, ich tue mir so schwer, die Mechanismen dahinter zu verstehen, weil es ist ja keine Lösung. Also es ist ja keine Lösung, Grenzen zuzumachen. Das funktioniert einfach nicht. Und es wäre jetzt eine total kitschige Metapher zu sagen, Grenzen im Kopf irgendwie zuzumachen, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also es ist, also man muss im Grunde, wie soll ich sagen, und auch das, was du vorhin angedeutet hast oder gesagt hast mit ja, diese sich stetig reproduzierenden Systeme, in denen die Menschen so tief drinstecken, das, was du erzählt hast, ne, was dieser Arbeitgeber vorhin gesagt hat, oder dass die Leute dann wirklich selber dran glauben, das ist der richtige Weg. Also das sitzt ja alles so tief. Und das erstmal aufzubrechen. Und ich will kurz eine kleine Brücke vom Großen ins Kleine schaffen.
Entschuldigung, kann ich den noch öffnen?
Ja, ist dir
mega auch, gut.
Ja, danke. Ist dir letzten Problem, wenn du noch Platz für den Nachtisch hast.
Ja.
Sehr gut. Weil ich hab gestern super Probleme gehabt, einzuschlafen. Ich habe ja am, das ist ja dann eher so meiner privaten Erfahrung auch geschuldet. Ich bin ja auch, also deshalb auch Erstzeichnerin von Ausnahmslos, seit 2015 auch wirklich über meine eigene Erfahrung mit sexualisierter Gewalt öffentlich spreche. Und ich habe ja dann am Wochenende, so mein halbes Wochenende damit ein bisschen auf Instagram verbracht, ne, weil ich auch einen Post geteilt habe, wo ich halt so männliche Solidarität eingefordert habe zu dem Thema sexualisierte Gewalt, weil das was ist, was mir auch so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis immer noch fehlt. Also wirklich Menschen, die sich für verschiedenste Themen aktivistisch einsetzen. Und ich kann auch heute, 5 Tage nach diesem Post, sagen, also viele Menschen, die ich sehr schätze und kenne für ihren Aktivismus, haben den Post nicht geteilt oder irgendwie ihre Wertschätzung da irgendwie ausgesprochen. Und ich habe, worauf ich hinaus will, habe natürlich auch so blöde Hasskommentare von Typen bekommen, die halt dann irgendwelchen Hashtags folgen. Bitte ist. Aber ich habe gestern eine sehr lange Nachricht bekommen von einem Herrn, der, also ein junger Mann, nehme ich mal an, der mir geschrieben hat, dass er Rechtsreferendar ist und der mir so ein totales, wirklich ellenlanges Mansplaining gegeben hat, warum eben Vorverurteilungen so schlimm sind und bla. Und so, und ich habe das so durch, ich habe es so überflogen, ich habe es dann gleich gelöscht, weil dafür ist mir auch meine Zeit irgendwie zu wertvoll. Und ich habe mir dann gedacht, wenn dieser Typ sich mal die gleiche Zeit nehmen würde, die er investiert, mir diese Nachricht zu schreiben, um sich zum Beispiel mal anzuschauen, was eigentlich meine Geschichte ist, wie viel ich eigentlich schon über meine eigenen Erfahrungen geteilt habe, wie viel ich schon zu dem Thema gemacht habe in den letzten 6 Jahren, und mir nicht erklären braucht, also dann wirklich so in dieser Nachricht stand, die Gesetzgebung hat immer noch Flaws und so, ist jetzt nicht alles super. Wenn der mal die Zeit investieren würde, um wirklich was zu verbessern.
Ja, absolut. Ja?
Und dann ist natürlich der nächste Denkschritt, was ist der Mechanismus dahinter? Also ist es wirklich, ist es der Machterhalt, oder?
Ja,
mit Sicherheit. Es ist die Angst, es ist diese massive Angst, die sicherlich vielen Männern innewohnt. Und ich habe da auch mit meinem Partner schon drüber gesprochen, dass man natürlich dann denkt, vielleicht habe ich auch schon mal eine Grenze überschritten, vielleicht will mir auch mal jemand was anhören. Also ich glaube, es ist so eine ganz, also einerseits davor, und ich meine, wie gesagt, die Statistik ist ja, also ich meine, es gibt diesen Ausspruch, dass es für Männer wahrscheinlicher ist, selbst Opfer sexualisierter Gewalt zu werden, als falsch beschuldigt zu werden.
Das stimmt. Falschbeschuldigungen sind bei 3% und Männeropfer bei sexualisierter Gewalt waren das so um die 5% oder irgendwie so.
Aber das sind doch dann echt so Mechanismen von Machterhalt.
Ah, absolut. Es nervt mich so hart.
Oder?
Wirklich. Und Leute, die dann, ich hatte auch mal so eine Unterhaltung auch mit einem jungen Anwalt, der einfach nur Freude dann hatte, mich zu challengen in meinen Argumenten. Und ich denke mir so, das ist hier keine Mental Exercise. So ist, wenn du irgendwie Spaß daran hast, Argumente irgendwie zu challengen jemand anderen, dann mach das vielleicht irgendwie, wenn ihr über die Sportschau redet und irgendwie die richtige Positionierung von einem Elfmeter, ist mir wurscht so. Aber hier gibt es unreale Erfahrungen.
Und alleine Menschen. Die Impertinenz, dass dieser Typ sich nicht mehr damit beschäftigt, dass ich selber jemand bin, der durch sexualisierte Gewalt traumatisiert. Ich meine, das Absurdeste, was mir je passiert ist, ist völlig anderen Kontext. Da hatte ich auch mal einen Post dazu gemacht, dass ich im Kontext mit meiner Arbeit als Köchin und Kochbuchautorin ein Journalist zu mir gesagt hat, ob ich glaube, dass Veganismus genauso ein Trend ist wie die MeToo-Bewegung.
Oh mein Gott.
Das war ein MDR-Journalist.
Oh mein Gott.
Und ich war älterer weißer Mann und ich war so perplex, weil ich irgendwie 10 Minuten danach auf eine Bühne musste und dann kochen musste, dass ich einfach nicht die mentale Kapazität hatte, da jetzt irgendwie in die Diskussion zu gehen. Und das ist echt mir erst so einen Tag später, dachte ich so, Alter, was war das für eine Frage? So, wo ich auch denke, wenn du einmal ein bisschen eine Recherche gemacht hättest für diesen Beitrag, dann wüsstest du, dass ich vergewaltigt worden bin, du Arschloch.
Ja.
Ja, und sorry, ich muss das echt so deutlich sagen, weil das ist einfach...
Das, und auch als diese Nein heißt Nein-Kampagne, die ich vorhin angesprochen habe, ich hatte damals auch den für den Kampagnenchef von UN Women den Artikel in Zeit Online geschrieben am 8. März 2016 und einfach geschrieben, wie es nicht sein kann, dass das Gesetz nicht geändert wird und dass eben diese alle Argumente dafür, dass das Gesetz nicht verändert, geändert wird, einfach nur dieser erbärmliche Versuch ist, das aktuelle System aufrechtzuerhalten, in dem die Bedürfnisse und Erfahrungen von Männern so viel schätzen und die von Frauen überhaupt nichts zählen. Und was ich auch...
Der Hund.
Und was ich da wirklich auch von einigen so älter E-Mails bekommen habe von ich erinnere mich an eine ganz genau, von einem Älteren aus München, so ein Rechtsprofessor, habt ihr dann natürlich auch gegoogelt, der mir mit einem Entitlement und einer Audacity, mit so einer Selbstgefälligkeit und Erhabenheitsanspruch erklärt hat, warum ich dann so falsch liege und allem, was ich schreibe und ob wir dann jetzt aus dem Schlafzimmer irgendwie einen Tatort machen wollen und die armen Männer und das ist, ja, ist einfach irre, ne? Wie sich solche Leute in dem Moment einfach bewusst entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Also man kann sich irgendwie aussuchen, so will ich irgendwie diesen so viel Platz einnehmen für die Möglichkeit, dass wirklich Falschbeschuldigungen passieren, die bei dem Thema nicht höher sind als bei irgendeinem Autoklau oder so. Wir reden von fucking 3% so. Oder, also stelle ich mich auf diese Seite und mache dieses zu einem großen Thema, was einfach kein Thema ist. So, es ist einfach kein Thema. So. Oder stelle ich mich auf die Seite, wo wir irgendwie 99% von Straflosigkeit von Vergewaltigern in Deutschland haben. So.
Ja.
99%. Ja. Also die Zahlen sind wirklich, ich habe es gestern oder am Wochenende noch mal ganz genau angeguckt, wegen der aktuellen Sache. Ne? Wir haben von den angezeigten Fällen sehen 9-8% werden irgendwie verurteilt. Aber die angezeigten Fälle sind nur zwischen 5-15% der wirklich stattfindenden Fälle.
Ja.
Eben weil jede Frau, jedes Opfer, das den Mund aufmacht, so hart diffamiert und runtergemacht wird, sodass alles, was danach passiert, einfach nochmal mindestens so traumatisierend ist.
Und ich meine, wir könnten jetzt, aber das wollen wir nicht, den Rest des Podcasts noch damit verbringen. Also ich meine, ich kenne so viele Geschichten, ne? Und auch prominente Geschichten, wo es Petitionen dazu gibt. Und mein eigener Fall, ich habe immer gewusst, ich hätte nie Anzeige erstatten können. Es wäre niemals auch nur die geringste Chance gewesen. Und das, was du sagst mit dieser Nein heißt Nein-Kampagne, der nächste Schritt oder die nächste Forderung ist ja dann sozusagen Ja heißt Ja.
Absolut.
Ne? Also, dass man wirklich nachweisen können muss, dass die andere Person Consent gegeben hat. Und ja, also Menschen, die das irgendwie in Frage stellen, das ist dann immer wieder die Frage, was die für ein Sexualleben haben. Ne?
Welches System wir aufrechterhalten wollen.
Okay, wow, wie kommen wir aus dem Thema jemals wieder raus? Nein, vielleicht können wir, wir sind tatsächlich fast bei einer Stunde.
Wirklich?
Ja.
So lange esse ich schon.
Ja, vielleicht hat Ella auch nochmal 5 Minuten gebellt. aber wie können wir denn vielleicht irgendwie positiv enden?
Wir können damit positiv enden, dass...
Es passiert ja schon viel.
Es passiert viel und
viel, viel.
Es geht... kommt einfach nicht mehr so viel durch. Also so wie heute, kurz bevor ich hierher gekommen bin, irgendwie die Sache mit... und es ist einfach relevant, auch solche Beispiele. Ne? Irgendwie gestern Höhle der Löwen, diese Startup-Pitches, Investierungszeugs, wo diese zwei Dudes hinkamen und einen pinken Handschuh vorgestellt haben, damit wir irgendwie, wenn wir uns den Tampon rausziehen, irgendwie uns die Finger nicht schmutzig machen. Und die armen Männer, die in irgendwelchen WGs irgendwie leben, wo auch Tampons im Eimer liegen, irgendwie diesen Geruch nicht aushalten müssen. So. Und die haben Finanzierung bekommen.
Ich möchte kurz einwerfen, ich ekel mich nicht von meinem eigenen Blut.
Nein!
Entschuldigung.
Ja. Also, Wahnsinn.
Wir können da auch beim Essen drüber sprechen, ne?
Absolut. Und gleichzeitig vor einigen Monaten waren, ne, die Gründerin hier auch von einem Berliner Startup, die Periodenunterwäsche herstellen.
Auch ja, auch ein Nachhaltigkeitsthema.
Auch genau.
Ne? Ja, das ist ja reines Plastik.
Das genau, ist ja also es ist irgendwie so Nachhaltigkeitsthema, Sexismusthema, so alles läuft da falsch. Die Periodenunterwäsche wieder waschbar, so kein Wegwerfprodukt irgendwie herstellen und die haben keine Finanzierung bekommen. Und das ist auch ein Thema, was
ja, hier... Ja, weil wir in einem ultrakapitalistischen System leben, davon kannst du natürlich mehr verkaufen von diesen scheiß Handschuhen.
Und weil Männer einfach nur Geld an Männer geben.
Ja.
Das haben dann irgendwie so einen Investor denen irgendwie Gelder gegeben für ein Produkt, was nicht nachhaltig ist, was unsere Umwelt zumüllt und das einfach nur zu Period-Shaming beiträgt. Ja. Und, aber jetzt the positive note. Ich habe das Gefühl, solche Sachen...
Es gibt auch erfolgreiche Unternehmer, die Menstruationshöschen verkaufen.
Das gibt es.
Das einmal.
Und solche Sachen gehen einfach nicht mehr so leicht durch. Also allein heute so der Gegenwind, der stattgefunden hat, mit einem Video, was die UIA-Frauen, die Gründerinnen gemacht haben, was 100.000-fach irgendwie geteilt wurde, dann, dass dieses andere Unternehmen sich gezwungen hat, auch Stellung zu beziehen und so viele, auch aus unserer irgendwie Instagram-Bubble, Leute mit sehr, sehr, sehr viel Reichweite, Creatorinnen und Feministinnen, das geteilt und unterstützt haben. Also die, das Gefühl, die Solidarität wird schon echt immer ordentlich besser und es ist echt so eine Mentalität, so what the fuck, nee, ihr könnt uns mal, natürlich kommt ihr mit dem Scheiß nicht durch irgendwie. Ich meine, wenn wir uns Finanzierung im Startup-Bereich angucken, Zahlen aus 2019, USA, nur 2,3% des Risikokapital ging an Gründerinnen. Es geht einfach jedes Geld, jede Finanzierung nur an Männer. Und dann wundern wir uns irgendwie, warum fast alle Unternehmen von Männern gegründet wurden, ja, weil Frauen kein fucking Geld bekommen, damit sie ein Unternehmen aufbauen können. Und ja, ich habe das Gefühl, Leute, immer mehr FeministInnen werden immer mehr unapologetic und machen auch den Mund gut auf. Das kann einfach... Ich meine, du hast das vorhin kurz angesprochen, diese Gesellschaften wurden mit Absicht so aufgebaut.
Ja.
Das sind keine Naturgesetze, dass wir unterdrückende Gesellschaften
haben. Der erste Schritt ist, das zu verstehen und das zu lernen.
Ja.
Und das kann man auf unterschiedlichste Bereiche drauflegen, ne? Also das, auch wenn das jetzt bei mir ganz andere Bereiche sind, ich habe es, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich bin ja seit einigen Jahren in der Jury vom Deutschen Gastro-Gründerpreis. Und da wurde ich, glaube ich, am Anfang war ich so die Quotenveganerin, dann ein bisschen die Quotenfrauen, da gab es schon mehrere Frauen, aber dann war ich noch so das Nachhaltigkeitsthema, dann bin ich die Einzige, die bei Cultural Appropriation irgendwie was sagt und so. Und da war es die ersten Jahre auch so, dass dann halt irgendwie es auch Leute in dieser Jury gab, die auch Steakhäuser irgendwie noch innovativ fanden im Jahr 2019 oder so. Und mittlerweile merkst du aber einfach anhand der Menschen, die sich bewerben, ja, die einfach Konzepte bringen, dass sich was verändert. Also, dass mehr vegane Konzepte dabei sind, dass mehr von Frauen gegründet wird. Und eben für mich war wirklich jetzt der letzte Preis, der verliehen wurde, es sind dann immer 5 Gewinnerunternehmen. Und wir hatten 4 davon, 4 von diesen Unternehmen waren von Frauen geführt.
Ja.
Und 3 waren, glaube ich, 2 waren vegan und 1 vegetarisch und 1 irgendwie Omni.
Oh, wow.
Und das ist dann, aber das waren die Menschen, die mit ihrem Konzept überzeugt haben. Ja? Mhm. Und da musst du sagen, weißt du, kannst nicht mehr die Augen davor verschließen, es verändert sich einfach was.
Ja.
Und genau, ich glaube, das Einzige, wenn man halt dann so im Auge des Sturms ist, dass man dann hat man halt manchmal dieses Gefühl, es geht viel zu wenig voran, ne? Weil man natürlich auch irgendwie Angriffen ausgesetzt ist und sich irgendwie Mist anhören muss. Und es passiert vieles viel zu langsam, könnte ich jetzt auch bei Lebensmitteln, ne? Bioanbau und so. Das geht stetig in die Höhe, aber der Anteil ist halt immer noch viel zu gering. Und das sieht man halt bei sehr vielen Dingen. Und deshalb sollte man es trotzdem weitermachen.
Unbedingt.
Und jetzt muss ich dich doch knallhart, ich habe das, was als Kind dein Lieblingsessen war, habe ich dich schon gefragt. Ich habe immer so ein paar Fragen.
Oh Gott,
zweieinhalb Fragen. was wärst du für eine Frucht, wenn du eine Frucht wärst?
Oh, ich glaube, ich wäre... Irgendwie, ich weiß nicht warum, bei mir kommt direkt Sternfrucht
in
den Kopf. Ich mag das Pink und das Weiß und das und Schwarz und ich... Ja, vielleicht.
Voll gut.
Ja.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto oder einen Leitspruch?
unterschiedlicher, ja.
Also ein paar draus.
Also einer ist auf jeden Fall so, ist auf jeden Fall carry yourself with the self-confidence of a mediocre white man. Das auf jeden Fall. Und dann auch, was mir auch wichtig ist, ist dieses Brené Brown, hat das mal gesagt, dieses strong back, soft front, wild heart. So versuche ich auch mein Leben zu leben. Also sehr bestimmt, so wie auch du, in meinen Prinzipien und für was ich einstehe. Trotzdem aber nicht verhärten, sondern ein weicher und wohlwollender Mensch bleiben. Mit verrückten Ideen im Herzen. So. Mhm. Und gerade hatte ich an noch was gedacht, was mir wichtig war.
Deine Top 3.
Ja, ich glaube, es kommt nur eine tatsächlich. Als ob ich vorbereitet wäre.
Ja, aber echt.
Oder?
Und dann manche Gäste sitzen da und sind so, oh Mist. Ey.
Und dann, du kleiner Wuff, du. Du kriegst die ganze Zeit immer nur von Sophia. Wieso kommst du denn zu mir? Ja. Ich habe wirklich nichts für dich. Ich habe nichts. Guck mal, Sophia.
Sie will sich an deinem Bein reiben.
Ja. Und dann noch, das ist ein Zitat von Maya Angelou. Und ich glaube, ich kriege das Zitat nicht ganz hin.
Ella, pfui!
Nicht ziehen am Pulli, okay? Aber Maya Angelou hat mal gesagt, einen Teil vergesse ich, aber people will not remember what you told them, but people will remember how you made them feel. Mhm. Also so mit Menschen umzugehen, dass in deiner Gegenwart, wenn dir das wichtig ist, dass denen stets ein gutes Gefühl gegeben wird einfach. Mhm. Mhm. Ja, das finde ich schön.
Voll schön. Mhm. Voll gutes Schlusswort.
Oder?
Ja, voll. Ich mache jetzt gleich den Backofen an. Ja, ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, es macht zu viel Geräusch, weil der ist hier gleich daneben. Aber vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank, dass du so brav aufgegessen hast.
Alles.
Und das trotz so viel Fehlen. Das ist wirklich, das hat noch niemand geschafft.
Ja, also essen kann ich
und,
gut.
Und trotzdem du von Ella mit viel Aufmerksamkeit gesegnet wurdest. Ja. Vielen Dank für deinen Besuch. Und
gerne.
Ja, vielen Dank euch fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich wie immer über Bewertungen, über Abo-Knöpfchen auf Spotify und auch über Feedback.
Ja. So,
bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheites.